Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans zu einer neuen Folge zum Barcelona Grand Prix in Spanien 2026. Und ja, wir haben mal wieder Geschichte geschrieben nach letzter Woche, wo es den jüngsten Grand Slam der Formel 1 Geschichte gab. Später natürlich mehr dazu. Lewis Hamilton gewinnt zum ersten Mal im Ferrari mit einer grandiosen Leistung, aber wir steigen erstmal direkt wieder ein mit unserer Frage. Marc, wie hast du das Ganze verfolgt?
Ja, bei mir am Wochenende tatsächlich Formel 1 so ein bisschen Nebensache gewesen, weil ich habe es ja in der letzten Folge schon mal erwähnt, meine New York Knicks in den Finals waren und die jetzt tatsächlich auch geholt haben. Da musste die Formel 1 dann doch auch mal für ein Rennwochenende auf die Nummer 2 rutschen bei mir. Und ich habe dann tatsächlich hauptsächlich Basketball und alles drumherum geguckt. Aber habe trotzdem Qualifying-Rennen live gesehen, Zusammenfassung von den freien Trainings. Und ja, genau, also lief ja dann auch zu einer normalen Zeit nachmittags. Das konnte man sich dann schon einrichten. Du auch oder wie sah es bei dir aus?
Qualifying habe ich am Sportplatz geguckt, quasi, beziehungsweise mein Kumpel, der Bottas-Fan, hat Q1 geguckt. Also der wollte auch nur wissen, was mit Bottas passiert. Deswegen braucht er ja nur Q1 gucken. Ne? Und ja, den Rest habe ich dann abends als Highlight mir nochmal angeguckt, ohne zu wissen, wie es ausgegangen ist. Deswegen waren auch die Highlights dann relativ spannend und muss auch sagen, ist ja immer ganz gut. Die Zusammenfassung da von Sky kann man sich durchaus mal angucken, zeigen ja auch doch einiges. Und ja, Rennen live zu Hause, alles verfolgt. Ja, sah sehr gespannt vom Fernseher, muss ich sagen, weil es doch ziemlich Spaß gemacht hat und von vornherein auch für mich interessant war, ja, wie sind die Kräfteverhältnisse, besonders von Mercedes in Spanien, aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt hier in die sportliche Analyse gehen, reden wir über den Sieger im Ferrari, nämlich Lewis Hamilton.
Ja, also der ist wirklich im Aufwärtstrend in Monaco schon ein sehr, sehr starkes Podium geholt, einen zweiten Platz und ja, hat jetzt den letzten Schritt noch gemacht und noch eins weiter nach vorne. Und also ich würde jetzt auch sagen, klar, bisschen Glück gehabt mit dem virtuellen Safety Car. Wir haben im Vorfeld auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Aber ich glaube, die Strategie wäre auch so aufgegangen. Also ich glaube, der hätte das auch so gewinnen können. Das war also auch da Kompliment an Ferrari. Wird auch selten gelobt, die Strategieabteilung. Aber alles richtig gemacht, waren auf der richtigen Strategie. Lewis Hamilton hat seinen Job auch perfekt gemacht, weil ja, also die Pace, die er hatte, ja, hat alles gepasst und damit auch absolut verdient. Endlich, muss man sagen, seinen ersten Sieg im Ferrari, ne?
Ja, ich finde auch gerade im Vergleich, ne, zu Charles Leclerc, der ihn während des Rennens auch vorbeilassen musste, fand ich Hamilton ganz, ganz stark. Und ich hatte es ja angesprochen, was die Rekorde angeht. Also Hamilton erstmal, ist es ja knapp 2 Jahre her, ne, seit seinem letzten Sieg, damals am 28. Juli 2024. Jetzt muss ich überlegen, war das Silverstone, wo er da gewonnen hatte? Oder ist er da aufs Podium gefahren? Ich kann mich da an so einen Jubel erinnern, wo er da vor die Fans läuft. Aber war
noch, nicht mehr,
war
noch gesagt.
Im Mercedes natürlich damals, war ja der erste jetzt im Ferrari und er ist der älteste Gewinner in der Formel 1 seit Jack Brabham 1970, der damals in Südafrika als 43-Jähriger gewann. Bin ich mal gespannt, wann Fernando Alonso da bald den Rekord aufstellt. Na, da könnte er dann als Ältester in die Geschichte wahrscheinlich eingehen. Und
ich glaube, da muss viel passieren.
Und ja, das können wir auch in dem Sinne vorweggreifen. Es ist das erste Mal nach 58 Jahren, dass drei britische Fahrer auf dem Podium sind. Ja, war schon ein lustiges Bild mit den drei britischen Flaggen über dem Podium. Ja, von daher.
Krass, sollte man eigentlich meinen, ne? Bei so großen.
Nur britische Teams wäre natürlich auch nochmal was gewesen, ne? Aber da Lewis jetzt im Ferrari sitzt.
Ja, gut, und also britische Teams ist ja auch, wie du es definierst. Also Mercedes ist ja schon ein deutsches Team.
Ja.
Mit Sitz in Großbritannien, so, also aber.
Ja, ist nur so halb britisch, hat man da so mit im Kopf, ne? Aber gut, ja, McLaren wäre gegangen, ne? Ja.
Ja, genau, McLaren würde ich als richtig britisch sehen, aber ja, krass, aber also hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass das drei britische Fahrer, dass das schon so lange her ist, weil die stellen ja schon einen großen Anteil am Formel 1 Grid. Ja, gut, aber interessant auf jeden Fall. Was ich noch gesehen hatte, ist, das war, glaube ich, ich hoffe, jetzt habe ich die richtige Zahl im Kopf, ich glaube, der 250. Sieg für einen Ferrari-Motor, kann das sein? Das könnte ja ungefähr hinkommen, oder?
In der Richtung, so ein Jubiläum habe ich auf jeden Fall auch was mitbekommen.
Genau, und zwei Sachen dabei. Von diesen 250 hat Ferrari selbst als Team 249 Siege. Und also finde ich halt irgendwie lustig und auch teilweise, also wirklich auch krass, dass nur einmal ein Ferrari-Kundenteam einen Sieg geholt hat.
Wow, krass.
Also, ja. Habe ich nie so drüber nachgedacht. Klar, ich habe jetzt auch kein Ferrari-Kundenteam, was so wirklich Rennsieger-Autos hat, so im Kopf, aber dass dann doch nur einmal vorkam, dass ein Ferrari-Kundenteam den Sieg geholt hat, hat mich schon irgendwie überrascht. So, aber bei genauem Nachdenken hat es einen Sinn ergeben. Weißt du, welches war? Welches Team? Oder auch welcher Fahrer?
Sag noch mal kurz den Sachverhalt.
Also Ferrari, also der einzige Sieg, den ein Ferrari-Kundenteam jemals geholt hat.
Das ist interessant. Ich hätte jetzt was Verrücktes gesagt, aber es ist eine komische Herleitung, aber es gab ja diese eine Saison, wo irgendwie noch sauber BMW gab, allerdings schon mit Ferrari-Motoren, und da hätte ich jetzt auf Robert Kubica oder so getippt.
Nee, tatsächlich nicht. Also kann sein, also weiß ich jetzt gar nicht, ob die irgendwann Ferrari-Motoren hatten, wusste ich nicht. Ja, nee, es ist tatsächlich sogar quasi einfacher. Es war sogar in Italien. Und zwar Sebastian Vettel im Toro Rosso.
Ja, stimmt. Oh, krass.
Ja, damals noch Scuderia Toro Rosso in Italien, das Team. Ich glaube, es ist ja immer noch in Italien, quasi den Wurzeln treu geblieben. Aber damals auch noch mit Ferrari-Motoren ausgestattet. Und ja, das war dann Sebastian Vettel, der tatsächlich als Kundenteamfahrer den Sieg geholt hat. Und das war so eine Grafik, habe ich irgendwo auf Instagram gesehen, wo halt so ganz viele, also so 250 mal das Ferrari-Logo oder 249 mal das Ferrari-Logo und so mittendrin so einmal das Red Bull Toro Rosso-Logo. Aber wusste ich sofort genau, welches Rennen das war.
Sehr, sehr geil.
Ja, und, das als kleiner Fun-Fact.
Kurz nachgeliefert, 2024 lag ich richtig, es war Großbritannien. Ja, passte dann auch natürlich perfekt. So in die Story von Hamilton, dass er dort seinen letzten Mercedes-Sieg gefeiert hat. Ne? Aber so, ja, muss ich sagen, also Hamilton aktuell, wie ich finde, in, ja, mit der besten Form seit Jahren. Ich würde auch, wenn ich jetzt überlege, natürlich jetzt Glück, natürlich punktetechnisch mit dem Antonelli-Ausfall, aber dennoch 25 Punkte aufgeholt. Spielt Lewis etwa noch eine Rolle in der Fahrer-WM?
Ja, also ich meine, wir haben die verrückte Saison letztes Jahr gesehen, wo dann Max Verstappen plötzlich noch aufgeholt hat, und Lewis Hamilton ist auch so ein Fahrer. Ich sag mal, ich finde, häufig entscheiden sich Formel 1 Weltmeisterschaften, wenn halt wirklich so mehrere im Titelfight sind, entscheiden sich mehr so im letzten Drittel oder auf jeden Fall mal in der zweiten Hälfte, finde ich. Das hat man letztes Jahr natürlich mit Piastri ganz extrem gesehen. Aber ja, keine Ahnung, auch so in diesen, wenn du dich erinnerst, immer so Vettel im Ferrari gegen Hamilton in Mercedes, da war auch immer so die erste Hälfte der Saison, war immer so, oh, okay, hat Ferrari doch eine Chance. Und in der zweiten Hälfte hat Hamilton dann so keinen Zweifel aufkommen lassen. Ja. Auch gegen Bottas immer. Deswegen ist so, wer weiß, was noch kommt, wer weiß, wie sich die Autos entwickeln. Aber prinzipiell würde ich sagen, ja, also ich würde es jetzt nicht ausschließen. Also ich traue Lewis Hamilton zu, dass er gerade in der zweiten Hälfte, schätze ich ihn deutlich stärker ein als die meisten anderen Fahrer. Und ja, er ist nicht unfassbar weit weg. Und das war jetzt gerade mal Rennen 7, glaube ich. 7, 8? Nee, 7.
Glaub. 7 Rennen, ja.
Ja, das ist noch nicht mal ein Drittel der Saison ist rum. Ja. Also je nachdem jetzt, was von den zwei Rennen noch nachgeholt wird, die eigentlich schon gewesen wären. Aber sagen wir mal, ungefähr ein Drittel ist rum. Da ist noch ein Haufen Saison noch offen. Also
zumal,
ja, mal gucken.
Zumal es jetzt auch nur 115 zu 156 Punkte sind. Also gefühlt war Antonelli ja letzte Woche schon der Weltmeister, ne? So wo man gesagt hat. Aber durch einen Ausfall und einen Sieg vom zweiten kann so viel passieren. Mhm. Also, und wenn ich dann jetzt auch sehe, Charles Leclerc zuletzt jetzt 2 DNF und Hamilton im Gegensatz dazu einen zweiten und einen ersten Platz, ne? Dann spricht das schon eine eindeutige Sprache. Also wirklich, ja. Ich hätte richtig Bock auf einen WM-Kampf mit Lewis Hamilton, sage ich dir ganz ehrlich. Und dann natürlich noch einen Dreikampf mit Russell und Antonelli. Boah.
Ja, Lewis Hamilton gegen sein altes Team. Das wäre auf jeden Fall eine Storyline. Ja, das wär krass. Ja, also I'm up for it. Wäre ich sofort dabei. Würde ich unterschreiben. Ja, aber vielleicht noch zu Charles Leclerc. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über Lewis Hamilton. Also, ja, so viel, wir haben es ja schon anklingen lassen. Kein besonders gutes Wochenende wieder. Im Qualifying schon den Crash gehabt. Dadurch natürlich dann schlechte Ausgangsposition fürs Rennen sich geschaffen. Ja, aber auch im Rennen, da ging nicht viel, ne? Also,
ja, man hatte dann, wie gesagt, defekt an der Servolenkung. Ich hatte dann später auch gehört bei Sky, ja, ob das dann doch wirklich nur daran lag oder Leclerc das Auto irgendwie überfahren hat oder so. Ich weiß es nicht genau, aber ich meine, bei einem technischen Defekt, was willst du da als Fahrer groß machen? Das kann jederzeit auftreten und dann bist du in einer gewisser Art und Weise auch machtlos, ja, aber dennoch sein Speed im Rennen, ja, nix im Vergleich zu Lewis Hamilton, das muss man schon so deutlich sagen.
Ja, das stimmt und zeichnet sich ja jetzt auch über ein paar Rennen schon ab, finde ich. Also sowohl die aufsteigende Form von Lewis Hamilton als auch die etwas absinkende Form von Charles Leclerc tatsächlich.
Ich meine, Leclerc, irgendwie ist er gefühlt immer noch ein junger Fahrer, aber die Erfahrung, die er jetzt hat mittlerweile, er ist ein bisschen so dieses große Talent, was nie so richtig zu seinem Glück gefunden hat, ne? Aber wer weiß, kann ja alles noch werden. Dennoch habe ich eine hohe Meinung von Charles Leclerc und vielleicht ist ja auch so eine Phase mal gut, um sich auch zu steigern, um sich zu beweisen, gerade kann er auch von der Erfahrung vielleicht von dem Lewis Hamilton nochmal profitieren. Aber dennoch, gerade wenn man sieht, wie Hamilton bei Ferrari gestartet ist, ist das doch eine recht überraschende Entwicklung aktuell bei Ferrari. Ja, gehen wir mal weiter im Klassement und landen bei Mercedes. Ja, auch da war es ja sehr interessant zu sehen, wie sind da die Kräfteverhältnisse. Und ich sag mal so, bis zum Rennen muss ich sagen, war das ein George-Russell-Wochenende. War wirklich stark, super Qualifying, da auch am Ende 3 Zehntel schneller als Antonelli. Die Mercedes dann von 1 und 3 gestartet. Russell das Rennen auch am Anfang ganz gut gemanagt. Ja, aber so im Verlaufe des Rennens, ich glaube, das kam auch so ein bisschen mit dem Reifenwechsel auf die Harz, war Antonelli dann schon der schnellere Fahrer.
Ja. Ja, tatsächlich. Also Es hat mich auch irgendwie so ein bisschen hat es mich dann doch auch überrascht. Aber also ja, Kimi macht das schon sehr stark, dass er dann wirklich, obwohl das ganze Wochenende eher so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, eher Richtung George Russell war, hat mich dann fast auch überrascht, dass er da angreifen konnte, ihn ja dann auch auf der Strecke überholt hat. Und dann, ja gut, leider Pech mit dem technischen Ausfall, aber ja, sonst, also wenn er jetzt diesen technischen Ausfall nicht gehabt hätte, dann muss man schon sagen, dass er aus so einem schwachen Wochenende dann am Ende im Rennen die bessere Leistung doch erbringt. Schon sehr stark, aber gut, hätte. Er hat nun mal den Ausfall, so ist Racing halt. George Russell hatte auch schon unverschuldete Ausfälle. Von daher, ja, ist einfach so, geht leider mit 0 Punkten raus. Aber ich glaube, er kann da trotzdem irgendwie trotzdem Selbstvertrauen draus ziehen aus dem Wochenende.
Also ich glaube, wäre Antonelli nicht ausgefallen, wäre Sir Russell eine ziemlich bittere Pille, das Rennen auch auf der Strecke gegen Antonelli zu verlieren. Das muss man sagen. Jetzt wirkt das alles so anders. Ich glaube, Russell ist einfach erleichtert, dass er 18 Punkte holt, 18 Punkte auch gut macht auf Antonelli. Aber eigentlich lässt mich das Rennen so ein bisschen mit Fragezeichen zurück, was Russell angeht, gerade auf einer Strecke wie Barcelona, ne, die mir eigentlich schon liegt. Ja, wären spannende Wochen und auch für Russell eine totale Reifeprüfung, ne? So ein bisschen ähnlich wie bei Leclerc.
Ja, genau. Also es ist so ein bisschen, Russell hatte halt jetzt so ein bisschen das Glück, aber ich glaube, so mit der Pace, die er aktuell zeigt, ist er halt nicht so auf dem Level von Antonelli und das Woche für Woche. Von daher mal gucken, was Österreich jetzt bringt. Aber ja, wird spannend zu sehen. Aber und
auch gerade Österreich, ja. Ne? Da wird es einige Duelle auch geben. Da freue ich mich schon richtig drauf. Da könnte es knallen.
Ich glaube auch. Ja, also das ist ja wirklich eine Strecke, die zum Fighten einlädt. Also Überholmöglichkeiten hat man da ja wirklich gefühlt an jeder Ecke. Bin ich auch gespannt. Wird bestimmt wieder ein geiles Rennen. Aber ja, also ja, es macht mir Lust auf mehr jetzt mit Lewis Hamilton da vorne mit drin, die beiden Mercedes. Wer weiß, vielleicht findet Charles Leclerc jetzt auch wieder ein bisschen zu sich, weil Ferrari scheint ja angreifen zu können vorne. Ich kann es schon kaum erwarten, dass es endlich in Österreich losgeht.
Ja, und ganz unauffällig müssen wir dann auch über das nächste Team sprechen, nämlich McLaren, die hier noch ein Podium abgreifen können mit Lando Norris. Natürlich auch zwar profitiert vom Antonelli-Ausfall, aber dennoch so heimlich still und leise sich aufs Podium gesneakt. Qualifying, aber auch Platz 4 von Norris, auch da stärker als Piastri, der da Siebter wurde. Im Rennen dann Platz 3 und 5 für die beiden. Ja, auch da ist aktuell die Form klar in Richtung Lando Norris. Wenn ich auch gucke, den Abstand hier vom Oscar Piastri, was sind schon über 30 Sekunden. Das ist schon mehr als ordentlich, ne?
Ja, Norris hatte ja die letzten Rennen Pech mit unverschuldeten Ausfällen auch. Aber hat jetzt, also war glaube ich wichtig für ihn, dass er da jetzt wieder zeigt, er ist ja der amtierende Weltmeister, dass er dann doch irgendwie noch vorne mitfährt und klar, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Glück gehabt, aber am Ende ein Podium ist ein Podium. Und er war ja auch nicht so weit hinter Russell. Also wenn ich jetzt gucke, bei der Zieleinfahrt 4 Sekunden ungefähr, ist schon okay. Ja, also kann man mit leben. Ist McLaren, glaube ich, gar nicht so weit weg. Und gut, Oscar Piastri im Qualifying schon die schlechtere Platzierung gehabt. Aber ich sag auch da, ein 5. Platz ist in Ordnung.
Ja, auf keinen Max Fall jetzt hart zu kritisieren oder so, ne? Deswegen, McLaren muss ja auch wirklich zusehen, dass sie jetzt erstmal solide Punkte holen, dritte Kraft werden aktuell von den Teams, ne? Auf jeden Fall klar Red Bull schlagen. Das ist aktuell, glaube ich, die Messlatte, wo sie definitiv drüber stehen müssen, ne? Und dann vielleicht mal mit Entwicklung in der Saison gucken, ob man nicht auch mal in Richtung Ferrari oder Mercedes schielen kann. Alles möglich. Auch McLaren hatte schon ordentliche Rennen gezeigt die Saison und ja, also von daher kann ich jetzt an dem Wochenende bei McLaren nicht wirklich jetzt das Haar in der Suppe suchen. Ne?
Ja, genau, also denke ich auch. Also war ein solides, gutes Rennen. Von daher denke ich, kann man da schon ganz zufrieden mit rausgehen.
Dann das nächste Team, das viertbeste Team, quasi die, ja, Red Bull. Platz 4 Max Verstappen, Platz 6 Isaac Hadja. Ja, wäre man die letzten Jahre dankbar gewesen, wenn beide Fahrer so eng, sage ich jetzt mal, von Platzierungen beieinander gewesen wären.
Stimmt.
Ist aktuell das, was Red Bull halt fahren kann, ne?
Ja, also von Max Verstappen auch irgendwie ein unauffälliges Rennen.
Ich muss auch überlegen, gerade ein großes Sehen von Max, ne? Also.
Ja, ich glaube, der war so ein bisschen im Niemandsland. Ja. Er war nicht halt vorne mit drin, aber er war auch weit genug weg von Piastri und allem, was dahinter so kam. Ja, also ich glaube, im Red Bull ist halt nicht so sonderlich viel Pace. Aber Hedja macht das gut, wie du schon gesagt hast, so nah an Max Verstappen zu sein. Also jetzt vielleicht nicht physisch auf der Strecke nah, aber von den Platzierungen. Ist schon stark. Und das, obwohl Hedja ja auch, der hatte ja den ganz schlechten Start, ne? Wo er so, war das Hedja, der so durchgereicht wurde?
Ja, stimmt. Hast recht. Der ist doch, glaube ich, auch
der hatte auf jeden
14
Fall
gewesen oder so, ne, in Runde 1 dann.
Ja, also der kam gar nicht vom Fleck. Also das scheint dann wohl auch, also ich meine, Max Verstappen hatte es ja in Monaco. Gut, da war dann auch direkt mit einem Defekt und alles. Aber das Red Bull-Auto scheint dann doch Schwierigkeiten mit den Starts zu haben. Diesmal hat es Max nicht getroffen, dafür seinen Teamkollegen. Aber der hat dafür ein paar ganz schöne Überholmanöver gezeigt, wie ich fand. Also der war ja gerade so am Anfang schon öfter mal zu sehen mit Überholmanövern außenrum in Kurve 4, glaube ich. Also das war cooles Racing, das hat Bock gemacht. Und ja, also deswegen, Isaac Hedja, muss ich sagen, hat ein stabiles Rennen abgeliefert.
Auf jeden Fall, ja.
Schlechter Start gehabt, sich trotzdem dahin gekämpft, wo er quasi sein muss mit einem Red Bull, nämlich vor quasi allen anderen Teams, außer Ferrari, McLaren und Mercedes. Und ja, also deswegen der 6. Platz, 8 Punkte auch geholt. Finde ich, kann er mit zufrieden sein.
Ja, kann ich nur so unterschreiben. Und mit Überleitung zum nächsten Team, Ergänzung zu Hadja, Stichwort Podium in Monaco.
Ach ja, stimmt.
Das hatten wir in der letzten Folge noch nicht, dass es auch eine ganze Ecke gedauert hat, bis das entschieden worden ist, denn Pierre Gasly hat jetzt das Podium in Monaco bekommen. Ja, vollkommen verrückt. Und alle anderen eben, die auch diese Strafe bekommen hatten in Monaco, gehen leer aus. Ne? Ja, alles ein bisschen komisch, das Ganze. Aber ich glaube, Viatore hat da wohl einiges mit erreicht. Hat
ja,
mal
also das
auf
würde
den Tisch
mich auch,
gehauen.
Ja, das würde mich ja auch interessieren, was da jetzt gerade bei Gasly die Evidence war, also die Beweise, die da nachträglich vorgelegt wurden, die quasi seinen Fall von allen anderen Fällen unterschieden haben. Also schon interessant. Aber gut, ich meine, am Ende, wir haben ja ausführlich drüber gesprochen, er hatte ja keinen Vorteil davon und so, und er war ja auch nicht irgendwie, war ja auch kein Fahrfehler oder irgendwas. Das war ja. Ja, von daher, also ist natürlich ein bisschen schade, dass Isaac Hedja so sein Podium abgenommen wird wieder, aber natürlich für Pierre Gasly natürlich schön, dass er sein Podium dadurch bekommt, auch wenn es so nachträglich ist, natürlich nicht ganz so cool, gerade in Monaco, ne, da will man ja eigentlich dann doch schon an dem Tag wissen, dass man das Podium hat und das auch feiern.
Hat er ja zumindest in der Auslaufrunde.
Ja, genau, stimmt. Bevor er wusste, dass es ihm weggenommen wird und dann wiedergegeben wird. Ja, aber gut, um jetzt zum jetzigen Rennen zu kommen, ne? Alpine, Doppelpunkte geholt.
Absolut. Plus
und auch
Colapinto sogar noch eine 10-Sekunden-Strafe, ne, wegen Gelbmissachtung. Aber trotzdem auf Platz 10 landen. Stark.
Das schon, ja, also wirklich, ne? Da sieht man, dass Alpine doch irgendwie so best of the rest. Das sieht gut aus, so in die Richtung, würde ich sagen. Weil, also jetzt auch, ich meine, gut, klar, die Racing Bulls werden wir dann gleich noch zukommen, aber Sie haben auf jeden Fall jetzt die vier Top-Teams rausgerechnet, die meisten Punkte mitgenommen von dem Wochenende, wenn auch knapp. Und das ist auch genau da, wo ich Alpine sehe, was der Anspruch sein muss. Die müssen Platz 5 in der Konstrukteurs-WM klar machen. Und Colapinto hat es jetzt auch aufgeschwungen zu einem Fahrer, der verlässlich Punkte holen kann.
Absolut.
Und ja, damit, finde ich, steht dem nichts im Wege, dass das jetzt das erklärte Ziel sein muss. Und das ist auch absolut erreichbar.
Was ist eigentlich an dem Gerücht dran, dass Fernando Alonso wieder bei Alpine im Gespräch ist? Das war ja irgendwie so, ging so durch die spanischen Gazetten.
Das natürlich, also ich habe davon nicht wirklich
aber ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen. Wollen wir erstmal nichts zu sagen, wäre ja auch irgendwie kurios.
Ne? Also, ja, also ich meine, es wäre natürlich so, sage ich mal, so Marketing-Gag-mäßig, klar. Aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Erstens, weil es jetzt nicht so, also ich meine, warum sollte Alpine das tun? Selbst wenn Fernando Alonso, und das ist ja dann auch immer mit einem Teamwechsel, neues Auto, keine Ahnung, Alonso, weißt du nicht, der hat ja ein Ablaufdatum, sag ich mal. Ja. Dann holst du einen Alonso, dann musst du bei so Fahrern öfter mal sagen, na komm, die erste Saison in einem neuen Auto, ja, ist jetzt vielleicht noch nicht so 100%. Das macht ja dann in dem Alter auch keinen Sinn. Ja. Und auch für Fernando Alonso, der ist ja nicht nur Fahrer bei Aston Martin, der ist doch da auch Ambassador und sowas. Also der hat doch auch abseits von seiner Fahrerrolle, hat er doch da auch andere noch Jobtitel zugesprochen bekommen und so. Also ich glaube, das ist wirklich einfach nur um, wenn es jetzt im Internet stehen würde, würde ich sagen, einfach um Klicks zu generieren.
Ja, gerade um den Barcelona Grand Prix, ne, ist das natürlich absolut passend. Und das will ich eigentlich auch damit ein bisschen betonen, ich sehe aktuell keinen Fahrer bei Alpine, den ich abgeben würde, weil sich gerade Colapinto so gut gemacht hat. Von daher, und auf den Gasly ist ja irgendwie immer Verlass, muss man einfach so sagen. Der ist so das sichere Ding, finde ich, im Grid. Wenn man Gasly hat, bekommt man auch wirklich Leistung. Und ja, zeigte dieses Jahr eindrucksvoll. Von daher für Alpine durchaus gelungenes Wochenende. Und auch interessant, ich glaube, mit dem größten Gewinn, was die Grid-Position angeht, denn gestartet von Platz 13 und 14 und ins Ziel gekommen auf 7 und 10, das ist schon mehr als stark.
Das ist wirklich stark. Ja, also Alpine, wirklich wenn man da überlegt, letzte Saison hat sich, also was auch immer die da für eine Strategie quasi gefahren haben für die Entwicklung für diese Saison, hat sich alles gelohnt. Auto sieht gut aus. Die Fahrer sind auch zufrieden mit dem Auto, als jetzt nicht so, wie man da von manch anderen Teams hört, ah, da ist nur eine Baustelle, da ist nur eine Baustelle. Gut, der Wechsel auf den Mercedes-Motor tat im Ganzen auch gut. Aber ja, da fallen alle Bausteine zusammen. Colapinto jetzt auch. Ja, also wirklich rundum aufstrebendes, gutes Team, würde ich sagen.
Und mit viel Lob für Alpine endet dieses Kapitel mit den Top 5. Und wir hören uns im nächsten Kapitel, wie gewohnt, mit den Bottom 6. Kapitel 2 der heutigen Folge, Barcelona 2026. Und wir gehen direkt wieder rein in die sportliche Analyse und ja, sind gelandet bei den Racing Bulls auf Platz 8 Liam Lawson, auf Platz 9 Arvid Lindblad. Mal wieder Doppelpunkte für die Racing Bulls, würde ich sagen, ja, doch, sehr solide Qualifying, Platz 8 von Lawson, stark, Arvid Lindblad auch auf einem ordentlichen 11. Platz und ja, würde ich sagen, klar, ne, Ausfälle, ein bisschen profitiert, sodass dann beide eben punkten. Ja, aber dennoch starkes Endergebnis. Fragt keiner hinter mehr, glaube ich, wie es zustande gekommen ist. Doppelpunkte, bockstark. Und auch Lawson wieder sehr solide. Also ich finde beide Fahrer die Saison auf einem relativ hohem Niveau.
Ja. Also muss ich auch sagen, Arvid Lindblad macht das sehr, sehr gut so früh in seiner Karriere als Rookie. Lawson auch, war ja auch schon tot geglaubt, als er bei Red Bull wieder demoted wurde. Von daher, auch da kann ich nichts Schlechtes sagen. Und holen jetzt gut einen Punkt weniger als Alpine, ne? Aber trotzdem 8 Punkte mitgenommen. Alle anderen Teams holen null, also außer jetzt die Top-Teams und natürlich Alpine. Und ja, vielleicht ist das auch so dieser Best-of-the-Rest-Kampf, Alpine gegen Racing Bulls. Aktuell 57 Punkte für Alpine, 41 für die Racing Bulls. Ja, kann sein. Also alle vier Fahrer von den beiden Teams performen gerade recht gut. Die Autos scheinen ganz gut zu laufen. Kann ich, wie du gesagt hast, auch nicht Schlechtes dran finden. Bei Racing Bull läuft's aktuell auch ziemlich gut, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Ja, und wer leider wieder nicht in den Punkten stattfindet, ist Audi.
Wieder so knapp, ne?
Vorzeichen durchaus spannend waren. Nico Hülkenberg hat es in Q3 geschafft, startete dann von Platz 9. Gabriel Bortoleto auch von 12. Also wirklich alles um die Punkteränge herum. Bortoleto wird im Rennen auch 11. Und ich bin mir auch sicher, wäre Hülkenberg ins Ziel gekommen, hätte der auch Punkte mitgenommen. Hatte ja ein ewiges Duell auch mit Liam Lawson, der am Ende 8. wurde. Ne? Also das wäre schon sehr gut gewesen für Hülkenberg. Seine ersten Punkte wären es gewesen. Und ja, aber die Szene von Nico Hülkenberg, wie es zum Ausscheiden kam, hast du dir nochmal näher angeschaut. Und ja, da kann man ja fast nur drüber lachen. So kurios ist das.
Also es ist wirklich, das war, glaube ich, sogar von Liam Lawson, der so ein bisschen weit rausgekommen ist in einer der Kurven, dadurch dann aus dem Kiesbett die Steine hochgewirbelt hat, und dann hat wirklich einer der Steine hat dann bei Nico Hülkenberg diesen Safety-Schalter, nenne ich es jetzt mal. Es ist kein Schalter, das ist eher sowas, das muss man so rausziehen, glaube ich. Und hat den halt getroffen, und das kappt halt dann die Stromzufuhr quasi. Das ist halt, ich glaube, den zieht man damit, wenn das Auto dann so unter Strom steht, damit man da keinen Schlag bekommt oder sowas.
Ja, auch für die Marshalls, ne? Wenn irgendwas im Auto ist und die müssen da dran, ja.
Genau, richtig. Und deswegen kann man den so von außen betätigen. Das ergibt schon Sinn, dass der da ist. Das ist auch wichtig. Aber dadurch, dass der halt, ja, wie du schon sagst, für die Marshalls zugänglich sein muss, muss er halt außen irgendwo freiliegend sein, ne? Und dann war er in dem Moment auch zugänglich für einen Stein. Dieser Stein hat ihn dann so unglücklich getroffen, dass dann das aktiviert wurde quasi. Und ja, damit war es dann vorbei, ne? Also das ist ja dann auch nichts, was man im Auto irgendwie wieder anstellen kann oder so. Das ist ja wirklich so ein Killswitch, der wirklich dafür da ist, dass man dann ja genau, dass da nichts mehr irgendwie geändert werden kann, sondern aus ist dann aus in dem Fall. Und ja, das ist halt Pech. Das erinnert mich so ein bisschen an Mick Schumacher hatte das doch mal, ich glaube in Österreich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er da schon der Formel 1 war oder ob das noch zu seinen Formel 2 Zeiten war. Seiner Meisterschaftssaison, da ist ihm auch, ich weiß nicht, ob es aus dem Kiesbett war oder von den Reifenabrieb, irgendwie ist da gegen den Schalter für den Feuerlöscher quasi gekommen und hat dann den Feuerlöscher ausgelöst im Cockpit, weil alle Autos haben so einen Feuerlöscher. Ich glaube, Hülkenberg hat sogar gesagt, dass der auch ausgelöst wurde. Bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr sicher, aber ja, auf jeden Fall, also da kann man nichts für, da kann man nichts machen. Auch Liam Lawson hat da keine Schuld. Das ist halt wirklich Pech, nachdem er in Monaco schon die Strafe bekommen hat, wo ich auch gesagt habe, die ist zu hoch. Jetzt wieder, Punkte wären drin gewesen. Wieder sowas, wofür er wenig kann.
Das ist verblüffend. Tough, ja. Hülkenberg, letztes Jahr quasi der große Gewinner mit seinem ersten Karrierepodium. Und jetzt geht's um den ersten Saisonpunkt überhaupt. Ne? Er fährt trotzdem keine schlechte Saison. Also
überhaupt nicht.
Mehr Pech nicht. Kann man ja wirklich nicht haben als Nico Hülkenberg. Tut mir richtig leid. Aber trotzdem dranbleiben, Q3 im Audi erreicht. Also der Mann tut ja wirklich alles, damit diese Negativserie reißt. Und meine Prediction für Österreich, Platz 10 für Hülkenberg.
Es wäre ihm wirklich zu wünschen. So, das muss. Also das ist jetzt langsam echt überfällig. Ne? Also die Punkte müssen her. Und auch Bortoleto auch wieder ein bisschen unglücklich auf dem 11. Platz dann, ne? Ja. Also
gut zwei Runden Rückstand, auch sagen, ne? Aber ja. Der erste, aber trotzdem, ja, ist auch wieder knapp und auch kein so allzu schlechtes Rennen von ihm.
Nee, ne?
Ja, deswegen, also, den Fahrern kann man hier wirklich keine großen Vorwürfe machen bei Audi und in dem Fall auch nicht den Mechanikern, nur einem kleinen Kieselstein.
Ja, die auch übrigens, ich meine, ich habe mich ja schon mal ins Kiesbett in Monza reingesetzt. Man macht sich da gar keine Vorstellung. Die sind größer, als man denkt, diese Dinger. Also die sind teilweise fast faustgroß. Okay, ja, okay, also Kiesel, so wie man das so im Kopf hat, ist gar nicht. Das wissen viele nicht, aber die sind echt, echt groß. Ja. Also teilweise. Ne? Die haben natürlich unterschiedliche Größen, so die Steine. Da wird einfach alles zusammengeschüttet so ein bisschen. Aber ja, also deswegen, also kann ich mir schon gut vorstellen, wenn so ein Stein halt ungünstig trifft, dass er da im Auto einiges zerstören kann.
Ja, in dem Sinne, Pech leider für Audi. Und gehen wir weiter im Klassement, landen bei Williams mit Platz 12, Carlos Sainz und Alex Albon, der wieder ausgeschieden ist, Runde 55. Ich glaube, er muss das Auto in der Box abstellen, ne? Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung hatte.
Ja, kann sein, ja.
Aber ja, gut, technischer Ausfall wieder. Auch maximal unglücklich. Im Qualifying auch Platz 16 und 18, die beiden. Das eins vor Albon. Also, ja, ist noch nicht so das Gelbe vom Ei bei Williams. Zumindest an dem Wochenende jetzt gewesen. Ja, muss man, glaube ich, abhaken, das Ganze. Und, ja.
Ja.
Das war leider nichts.
Ja, also lässt sich, glaube ich, auch echt nicht viel mehr zu sagen. Abhaken, weitermachen. Sich auf Österreich vorbereiten. Mhm. Ja, aber auch Alex Albon. Ja, er hat insgesamt die Saison jetzt auch nicht so viel Glück, nee. Muss ich sagen. Ne? Also hat er jetzt auch schon das ein oder andere Mal, auch als er in Kanada dieses Tier, ich weiß nicht, was das war, ein Murmeltier oder so getroffen hat.
Stimmt.
Ja, also ist auch nicht vom Glück verfolgt. Wir haben an sich ja auch diese Saison, natürlich bedingt durch die neuen Regeln, einfach mehr auch technische Ausfälle. So durch die Bank weg jetzt, ohne auf bestimmte Teams zu schauen, sondern ja, also von den Top-Teams, Mercedes jetzt ja auch gerade erst wieder, über Williams jetzt auch schon ein paar Mal, Audi, also ja, eigentlich könnte ich jetzt alle Teams einfach aufzählen, ne, also manche natürlich ein bisschen mehr als weniger, da gucke ich in die Richtung von Aston Martin, aber ja, das muss man so insgesamt jetzt auch schon mal festhalten nach 7 Rennen, dass man doch einige technische Ausfälle hat und signifikant mehr als in den letzten Saisons.
Ja, das stimmt. Natürlich. So, wir gehen mal weiter im Klassement. Auch wieder ein Team, was ich sehr unauffällig fand. Esteban Ocon im Haas auf Platz 13. Olli Berman noch gelistet als 17. Allerdings auch mit einem Ausfall dann oder mit einem Defekt. Ja, auch für Haas, ne? Geschenktes Wochenende. Vom Platz 15 und 17 gestartet. Auch da sucht man noch so ein bisschen nach der Form.
Ja. Ja, ne? Also Haas ist zumindest, es ist irgendwie bei den Teams da hinten, da, ja, wie das halt so ist, wenn man nicht so viele Punkte auf dem Konto hat, ne, dann ein großes Wochenende irgendwie ein bisschen Glück haben und dann reißt das da viel rum, aber dann also Haas, Williams, Audi,
ja.
die prügeln sich da hinten so um die, ja, aber wie will man es nennen? Das ist ja nicht Best of the Rest, das ist so das untere Mittelfeld, nenne ich es jetzt mal. Also Platz 7 effektiv. Wird sich, glaube ich, dann zwischen den drei Teams entscheiden. Wobei es halt aktuell, ja, 21 Punkte für Haas, 11 für Williams, 2 für Audi. Mhm. Ja, es sieht schon nach einer klaren Rangordnung aus, aber ich meine, 10 Punkte, auch so ein Team, wenn es halt mal gut läuft, ja, einer holt 6, einer 4 Punkte, hat man so 10 Punkte schon mal schnell aufgeholt auf eins der anderen Teams. Weil im Normalfall holen die ja alle keine oder nur wenige Punkte. Ja, aber das ist ja für alle drei war Barcelona jetzt nicht das Wochenende. Wobei ich da sagen muss, da würde ich sogar Audi noch zu Audi noch sagen, dass die am besten performt haben.
Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Die hatten ja auch die größten Chancen auf Punkte, beziehungsweise noch in den Punkterängen gefahren mit einem Fahrer, von daher. Ne? Und gehen wir mal weiter im Klassement und landen jetzt bei Cadillac. Ja, über ein kleiner Erfolg, wenn man Cadillac nicht zuletzt erwähnt.
Stimmt, ja.
Und ja, Platz 14, Sergio Perez, sieht jetzt auf dem Papier gar nicht mal so schlecht aus, sage ich mal. Valtteri Bottas, 15 Runden gefahren, Fehler an der Elektronik. Ja, was willst du da groß machen als Fahrer? Kurzer Vergleich wieder mal der beiden, weil das ja auch so ein Thema war zuletzt im Qualifying. Diesmal ja knapp 2/10 Unterschied zwischen den beiden. Perez auf Bottas, Perez vor Bottas, Platz 19 und 20. Ja, ist okay, der Abstand. Ne? Dazu vielleicht noch ganz interessant, im freien Training ist ja bei Cadillac Colton Herta gefahren. Da vielleicht auch ein kleiner Vergleich für Valtteri Bottas. Da haben natürlich auch viele schon so ein bisschen gefrotzelt auf X und keine Ahnung, Facebook, Insta und so den ganzen Kommentaren. Ach, der fährt dem Bottas da um die Ohren. Herta 27 Runden absolviert, Valtteri Bottas 23 Runden und vom Zeitunterschied Bottas ungefähr 1,8 Sekunden schneller als Colton Herta. Nee, sogar. Ja, doch, 1,8, 1,9 Sekunden, ja.
Ja, also gut, 1,8 glaube ich, das weist dann auf unterschiedliche
Strategien.
Runs, ist ja auch immer Strategien, so eine Sache, genau, ja. Das genau, ich glaube, dass 1,8 sollte auch ein Colton Herta auf keinen Formel-1-Fahrer verlieren
im gleichen mal, Auto. Ich denke mal, Colton Herta hat ein paar Longruns vielleicht gefahren, um auch Daten zu sammeln.
Ja, ja.
Deswegen.
Aber ja, also. Ja, das Duell gegen Perez scheint Bottas dann doch, ja doch, muss man sagen, leider eindeutig zu verlieren aktuell. Ist natürlich die Frage, was man dann damit macht. Das wurde ja, glaube ich, ne, hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber geredet, dass dieser schnelle Ersatz nicht gesucht wird, sondern man eigentlich mit Perez und Bottas jetzt so erstmal weiterfahren will. Aber langfristig ist natürlich so, ne? Die erste Person in der Formel 1, die man immer schlagen muss, ist der eigene Teamkollege. So, solange man den nicht schlägt, dann kann das nichts werden, so langfristig, sage ich mal, weil das ist halt der Referenzpunkt und wenn der Teamkollege aus dem gleichen Auto halt ein bisschen mehr rausholt.
Wobei man hier im Rennen jetzt ja auch nicht sagen kann, dass Bottas sich da zeigen
würde. Ja, gut. Das stimmt das auch ist, wieder, ja.
Deswegen. Wird wieder interessant. Österreich, neue Chance für beide. Von daher. Und Perez hat sich ja leider letzte Woche auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Hat die Doppelfluppe abgeholt bei uns. Ne? Also von daher. Ja, gibt's bestimmt noch sicher spannende Geschichten, die nächsten Wochen folgen werden bei Cadillac. Und spannende Geschichten. Ein Team haben wir noch. Aston Martin, Doppelausfall. Allerdings Erfolg für Lance Stroll, der im Qualifying Fernando Alonso geschlagen hat.
Stimmt, ne? Das war doch auch so eine Streak, irgendwie 43 Mal oder sowas, ja. Die Alonso Stroll geschlagen hat. Ja, immerhin. Dafür war sein Rennen dann schnell vorbei. Also von Stroll.
Ja, Runde 5, Getriebe und Fernando, der ja auch das virtuelle Safety Car, ne, ausgelöst hatte, dann genau, in Runde 37 war es dann für ihn vorbei. Ja, ich glaube, für Aston gibt es gar nicht viel zu sagen.
Nee, also das Wochenende sieht jetzt wieder ein bisschen nach einem Rückschritt aus, was so Zuverlässigkeit des Autos angeht. Den Wagen kann man da nicht wirklich.
Von daher.
Ja, immerhin, genau, ja. Also das ist, glaube ich, ein WM-Punkt mehr, als sie gedacht hätten, dass sie zu diesem Zeitpunkt haben.
Also in dem Zustand, wo das Auto war oder das Team steht, ist das wirklich ein großer Erfolg. Das muss man schon so sagen. Ja, in dem Sinne, denke ich, sind wir durch mit der sportlichen Analyse, gehen direkt rein in unsere Awards und landen beim Platin Award, Marc. für mich ist es doch eigentlich eine relativ große, klare Sache.
Für mich auch.
Lewis Hamilton. Ja. Weil ich finde,
also
bockstarkes,
bin ich dabei.
Wochenende, klasse Rennen, erster Sieg im Ferrari. Von daher, ja, gibt's da nur einen Sir Lewis Hamilton. Im Ferrari.
Ja, stimmt. Sir Lewis Hamilton, richtig, richtig. Ja, ja, auf jeden Fall. Also gehe ich mit allem Gesagten mit. Hat er sich mehr als verdient. Und wir hatten ja, glaube ich, letzte Woche sogar schon überlegt, ne, mit seinem zweiten Platz in Monaco.
Ja, aber dieses Jahr haben wir wirklich viele gute Worte für Lewis übrig. Ne? Wer weiß, was da alles noch folgt.
Absolut verdient er auch, so wie er aktuell fährt.
Definitiv. Fluppe des Rennwochenendes.
Das wird schon schwieriger, ne?
Ja.
Ich hätte was.
Ja, fang ruhig gerne an.
Ich glaube, ich würde tatsächlich bei Ferrari bleiben und es Charles Leclerc geben. Ich meine, im Rennen war es dann ein technischer Ausfall am Ende, aber es sah ja auch vorher jetzt nicht so aus, als ob das sein Wochenende wird. Im Qualifying war es ein Fahrfehler. Dann schafft man sich schon schlechte Voraussetzungen und das an einem Wochenende, wo ein Ferrari fähig war, das Rennen zu gewinnen.
Ja.
So, und daran muss man sich dann auch irgendwie ein bisschen messen lassen. Und ja, dann ist das für mich die Fluppe, auch weil sich jetzt niemand anders irgendwie meiner Meinung nach negativ hervorgetan hat. Bekommt die dann bei mir Charles Leclerc aktuell oder jetzt für diese Woche.
Ja, das Einzige, was für mich noch in Frage käme, wäre der Stein, der Hülkenberg aus dem Rennen gefördert hat. Ne? Ja, aber ich muss auch bei Charles Leclerc bleiben, also absolut berechtigt leider und demnach die Doppelfluppe hier an Charles Leclerc.
Jo.
In dem Sinne sind wir auch durch mit der heutigen Folge. In etwa anderthalb Wochen steht das Wochenende an in Spielberg am Red Bull Ring, wo wir auch damals schon mal live am Start waren. Dieses Mal vom Fernseher und ich freue mich riesig drauf. Ich liebe die Rennen in Österreich. Es gibt immer sehr, sehr schöne Duelle. Von daher...
Ich überlege gerade, ist es ein Sprint? Nee, ist kein Sprintwochenende.
Nee, schade.
Normales.
Sprint hätte ich in Österreich auch gerne geguckt, muss ich sagen. Ja,
ja, ich glaube auch, ein Sprint wäre da cool gewesen. Aber nee, ist ein normales Wochenende.
Ja. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.